Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Regelmäßig geistern sie durch die Medien, die Cyborgs. Meistens dann, wenn eine neue Technologie auftaucht, die die Körper von Menschen in irgendeiner Weise erweitert oder ergänzt oder die Körperteile ersetzt. Und das ist dann oft begleitet von so ein wenig Frankenstein-Grusel, weil wir uns unsere Körper ja immer gern ganz unberührt und natürlich vorstellen. Dabei, so sagen zumindest einige Philosophen, ist es eine urmenschliche Eigenschaft, mit Technik in Beziehung zu treten. Menschen sind ihnen zufolge sozusagen Natural Born Cyborgs. Mitte der 80er Jahre hatte die Debatte um Cyborgs einen ersten Höhepunkt. Und was sie uns heute noch sagen kann, das hat Leonie Ziem recherchiert.
Die Seabase an der Spree, ein Treffpunkt der Berliner Hackerszene. Kein Tageslicht, dafür hängt eine Lampe von der Decke, die aussieht wie ein UFO. Leuchtende Neonfarben inmitten kühler, industrieller Räumlichkeiten. Cyberpunk-Ästhetik der 90er Jahre.
Der Mensch ist seit jeher mit Technik in Verbindung. Den Mensch gibt's ohne Technik nicht,
sagt Alexei Gornitzky. Er hat den Stammtisch der Biohackers Berlin ins Leben gerufen. Einmal im Monat tauschen sich die Biohacking-Begeisterten aus. Das sind Menschen, die unter anderem am eigenen Körper mit Technik experimentieren, etwa Implantate in sich tragen. Das Wort Cyborg setzt sich zusammen aus Cybernetic und Organism. Der Begriff wurde 1960 in dem Artikel Cyborgs in Space eingeführt, um die Verschmelzung von menschlichem Organismus mit Technologien zu beschreiben, die es Menschen erlauben würden, im Weltraum zu leben. Eine imperialistische Fantasie. Cyborgs als Versuch, das Wettrüsten im All zu perfektionieren. Bald darauf tauchen Cyborgs in der Literatur von Science-Fiction-AutorInnen auf, die zunächst nur bestimmte Figuren im Kopf haben.
Die denken an den Raumfahrer und nicht an die Raumfahrerin. Männer mit übermenschlichen Fähigkeiten. Und dann gibt es eben auch weibliche Figuren, die entweder perfekte Frauen sind, die sich aber dann letztlich als Maschinen erweisen, oder aber eben diese super sexualisierten weiblichen Figuren, keine übermenschlichen Fähigkeiten oder Kräfte, sondern einfach nur übermenschliche Brüste.
Dagmar Fink, Kulturwissenschaftlerin. In ihrer Arbeit vollzieht sie die Kulturgeschichte der Cyborg-Figur nach. Diese Figur erfährt 1985 einen Wendepunkt, als die amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Philosophin Donna Haraway ihr inzwischen berühmtes Manifest für Cyborgs veröffentlicht. Darin nutzt sie die Figur des Cyborgs als Denkmodell, um die starre Grenze zwischen Männern und Frauen zu sprengen.
Dieses Essay ist ein Plädoyer dafür, die Verwischung dieser Grenzen zu genießen und Verantwortung bei ihrer Konstruktion zu übernehmen. Es steht in der utopischen Tradition, die sich eine Welt ohne Gender vorstellt.
So wie ich es verstehe, heißt das, dass beispielsweise geschlechtliche Identität genau denselben Stellenwert bekommt wie die Haarfarbe, die ein Mensch hat, nämlich total irrelevant. Desinteresse an Identität,
sagt Philosophin Janina Loh. Loh forscht zu feministischer Technikphilosophie und ergänzt, das Cyborg-Manifest entwerfe nicht nur eine Welt ohne die traditionell gezogene Grenze zwischen den Geschlechtern, sondern auch eine, in der die Grenzen zwischen Organismus und Maschine verwischen, sowie die zwischen Tier und Mensch.
Eine der größten Stärken der Cyborg-Figur ist, dass sie sich Diskursen über Reinheit und Herkunft verweigert. Und stattdessen öffnet sie für mich einen Raum, anders über gemeinsame Verwandtschaften mit Tieren und Maschinen zu denken,
erklärt der Philosoph Fahim Amir, der zu den Schnittstellen von Natur und Kultur forscht. Donna Haraway, sagt er, habe sein Denken stark beeinflusst. Anders als die meisten Feministinnen ihrer Zeit habe sie Technologie nicht verdammt, sondern auf ironische Weise als Mittel gedacht, um den Menschen von seinem Thron zu stoßen.
Es ging ja letztlich immer darum, die Überlegenheit des Menschen zu argumentieren. Also dass der Mensch quasi die Krone der Schöpfung ist, der Gipfel der Evolution und alle anderen Wesen eben nicht gleichwertig sind. Und das erlaubt natürlich auch, sie auszubeuten, sie zu töten.
So Dagmar Fink. In der aktuellen Science Fiction vereint die Cyborg-Figur feministische und postkoloniale Ideen. Science-Fiction-AutorInnen denken zum Beispiel darüber nach, wie Technologien aussehen würden, wenn sie von der Karibik aus gedacht würden, anstatt aus dem Silicon Valley. Gerade um solche Utopien zu entwerfen, bräuchten wir gedankliche Brücken.
Und dafür ist das Phänomen der Cyborg-Figuration hervorragend geeignet, weil es genau an der Schnittstelle zwischen bereits entstandener Realität steht und einer möglichen Zukunft, die wir selber mitgestalten können.
Meint Janina Loh und verweist zugleich auf eine Schwachstelle der Cyborg-Figur. Sie passt noch immer wunderbar zur alten Idee des optimierten Menschen.
Die Cyborg-Figuration klingt fancy, klingt bunt. Nach wie vor, obwohl es eigentlich eine Idee ist, die schon 60 Jahre alt ist, klingt nach Zukunft, klingt nach Veränderung und klingt auch danach, dass Menschen irgendwie Dinge in die Hand nehmen können, sich selber verbessern können. Das entspricht also sehr dem kapitalistischen und vor allen Dingen neoliberalen Verständnis vom Individuum. Ich glaube, dieser Gefahr können wir niemals gänzlich entgehen.
Dafür, so Philosoph Fahim Amir, wäre es unter anderem nötig, den Cyborg weniger als einzelne Figur zu denken, sondern auch Cyborgs in Beziehung mit ihren Mitwesen und ihrer nicht-digitalen Umwelt zu entwerfen. So wie Donna Haraway es in ihrem Manifest nahegelegt hat.
Also die scheinbare Immaterialität des Webs und der künstlichen Intelligenz darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich alte Fragen stellen. Wer wird die Hausarbeit verrichten? Und mich interessiert schon auch die Frage, welchen Ländern und welchen Klassen werden die Menschen angehören, die als menschliche Filter den Dreck aus der Welt des Digitalen sieben? Welche Menschen werden also die Bilder von Kindesmissbrauch und Gewaltdarstellungen herausfiltern, die den Algorithmen entgehen?
Für die meisten der Biohacker in der Berliner Seabase besteht die technologische Optimierung bisher vor allem darin, über Sensoren am Körper ihren Blutzucker zu messen. Eine zahme Form des Biohackings. Alexei Gornitzki meint:
Nee, ich bin kein Cyborg.